Weggeforscht, der Podcast der Forschungsstelle Recht im DFL.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weggeforscht. Mein Name ist Johanna Vogt und ich sitze heute hier mit meinem Kollegen Justin Rennert und wir sprechen über die Anti-Slap-Richtlinie. In den letzten Jahren haben sich die Arbeitsbedingungen für Journalisten an vielen Orten auf der Welt massiv verschlechtert. Hierfür gibt es offensichtliche Beispiele. China oder Russland, wo eine neutrale, staatsferne Berichterstattung praktisch gar nicht mehr möglich ist und der Staat kritische JournalistInnen systematisch verfolgt. Aber auch in der EU ist die Arbeit von JournalistInnen immer größeren Risiken ausgesetzt. Ein Faktor, der JournalistInnen bei ihrer Arbeit erheblich behindert, sind sogenannte SLAP-Verfahren. Strategic Lawsuits Against Public Participation. Auf Deutsch könnte man dies mit strategische Einschüchterungsklagen übersetzen. Es handelt sich hierbei um Gerichtsverfahren, die nur mit dem Ziel angestrengt werden, missliebige Berichterstattungen zu verhindern, ohne dass es rechtlich für die jeweilige Klage oder mit dem Verfügungsantrag eine haltbare Grundlage gibt. Die EU-Kommission hat nun den Entwurf einer Anti-Slap-Richtlinie vorgelegt. Sie möchte derartige Einschüchterungsklagen damit verhindern. Mein Kollege hat diesen Entwurf für uns analysiert und wird ihn uns heute vorstellen. Aber zunächst, was gibt's Neues? Das OLG Frankfurt am Main urteilte im Juni, Amazon muss bezahlte Bewertungen deutlicher kennzeichnen. Bei Amazon werden im Rahmen des Early Review Programms Kunden nach dem Kauf eines Produktes eingeladen, das Produkt zu bewerten und sie bekommen als Gegenleistung beispielsweise einen Einkaufsgutschein von rund 3 Euro. Diese Rezensionen werden als verifizierter Kauf-Early-Reviewer-Belohnungen gekennzeichnet. Die vergebenen Sterne werden allerdings ohne entsprechenden Hinweis in die Gesamtbewertung des Artikels einbezogen. Der Unterlassungsantrag der Klägerin richtete sich nicht direkt gegen diese Veröffentlichung der Rezensionen, sondern nur im Zusammenhang mit der fehlenden Transparenz der Nutzung der Sterne in der Gesamtbewertung. Laut dem OLG Frankfurt am Main handelt es sich bei dem Vorgehen um unlautere, getarnte Werbung. Amazon verfolgt hierbei eindeutig einen kommerziellen Zweck, da sich die Rezensionen positiv auf das Kaufverhalten auswirken können. Schließlich darf Amazon weiterhin Rezensionen im Rahmen des Early Review Programms anbieten, jedoch müssen diese klar gekennzeichnet sein, wenn sie in die Gesamtwertung eines Produktes einfließen. Kommen wir zum Hauptteil unseres heutigen Gesprächs. Justin, erklär uns doch nochmal den politischen Hintergrund. Warum möchte die EU gegen strategische Einschüchterungsklagen vorgehen und warum entscheidet sie sich gerade jetzt dafür?
Ja, ein herzliches Hallo von mir auch an dieser Stelle. Man muss sich das so vorstellen, die EU hat politischen Druck von zweierlei Seiten bekommen, sich dieses Missstandes-Slap-Verfahren anzunehmen. Einerseits von einer Allianz zahlreicher Nichtregierungsorganisationen und Medienhäuser. Darunter waren Greenpeace, aber auch die Guardian News Media Limited. Und diese hatten sich im Jahre 2020 zusammengeschlossen und haben einen Entwurf einer Richtlinie der Kommission zugeleitet, wonach Slap-Verfahren verhindert werden sollen. Und die andere Seite, die politischen Druck ausgeübt hat, war das EU-Parlament. Hier hatte eine Gruppe von Abgeordneten um die maltesische EVP-Abgeordnete Roberta Metsola einen Slap-Bericht in Auftrag gegeben, um der Kommission die Wichtigkeit dieses Themas vor Augen zu führen. Also die EU-Kommission arbeitet jetzt, weil es politischen Druck von zweierlei Seiten gab.
Okay, ja, dann würde mich natürlich jetzt interessieren, warum ausgerechnet sowohl NGOs als auch das EU-Parlament gleichzeitig das Thema auf dem Schirm haben.
Ja, ein Schlüsselereignis hierfür war sicherlich der Tod der maltesischen Investigativjournalistin Daphne Caruana Galizia im Jahr 2017. Diese hatte wiederholt über Korruption, über Offshore-Firmen und Geldwäsche auf Malta berichtet und war dann bei ihren Recherchen auch einflussreichen PolitikerInnen nahegekommen. Und sie kam im Oktober 2017 durch eine Autobombe um. Einige HörerInnen werden sich da vielleicht dran erinnern. In ihrem Auto auf dem Weg zur Arbeit ist sie umgekommen. Und es stellte sich dann nachher heraus, dass im Zeitpunkt ihres Todes 40 Gerichtsverfahren, über 40 Gerichtsverfahren anhängig waren. Das ist jetzt ein Einzelereignis, aber nicht das einzige. Der Journalist Oliver Schröm, der schildert in seinem Buch über den Cum-Ex-Skandal, dass es systematische Klagen gegen seine Berichterstattung von relevanten Akteuren des Cum-Ex-Skandals gab. Und irgendwann werden diese Einzelereignisse zum System. So weist zum Beispiel der diesjährige Europäische Medienpluralismus-Monitor darauf hin, dass sich die Arbeitsbedingungen von Journalisten auch in der EU verschlechtert haben.
Okay, und dagegen soll die Anti-Slap-Richtlinie Abhilfe schaffen. Ganz kurz zum Stand des Gesetzgebungsverfahrens. Gibt es da jetzt schon einen finalen Richtlinientext? Und wann werden die Vorgaben dann zum Beispiel auch in Deutschland rechtlich bindend sein?
Ja, in dem finalen Text gibt es noch nicht. Das Gesetzgebungsverfahren hat jetzt den Status eines Kommissionsentwurfs. Das bedeutet, dass die Richtlinie noch das ordentliche EU-Gesetzgebungsverfahren durchlaufen muss. Also EU-Parlament und Ministerrat müssen den Entwurf billigen. Kommt es dann zu politischen Differenzen, kann das Jahre dauern. Manchmal dauert es aber nur wenige Monate. Und sobald die Richtlinie von der EU erlassen ist, muss der deutsche Gesetzgeber sie in nationales Recht umsetzen. Dafür bleibt ihm dann eine Umsetzungsfrist. Häufig sind das 2 Jahre. Wir haben hier ja schon mal über die Whistleblower-Richtlinie gesprochen. Da gab es auch eine 2-jährige Umsetzungsfrist. Die hat der deutsche Gesetzgeber dann da sogar gerissen, ist drüber gekommen. Also, das Ganze ist Zukunftsmusik, hat aber schon für erheblichen Aufruhr gesorgt. Diese Anti-Slap-Richtlinie ist natürlich in den Medien auch umfassend besprochen worden und deswegen möchten wir auch heute darüber sprechen, weil wenn sie einmal erlassen und durch den deutschen Gesetzgeber umgesetzt ist, dann wird sie auch zu wichtigen Änderungen im deutschen Zivilverfahrensrecht führen. Deswegen lohnt es sich, da jetzt schon mal drauf zu gucken.
Okay, dann jetzt mal zum Inhalt des Entwurfs. Ich kann mir vorstellen, dass die Abgrenzung hier sehr schwierig sein wird. Wann geht jemand aus gutem Grund gegen möglicherweise persönlichkeitsrechtsverletzende Berichterstattung gegen ihn selbst vor? Und wann geht es ihm einfach nur darum, seinen Gegenüber einzuschüchtern, ohne halt eine rechtliche Grundlage dafür zu haben? Der Zugang zu Gerichten ist ja grundrechtlich verbürgt. Das Grundrecht soll die Richtlinie ja sicher nicht über Gebühr einschränken, oder?
Ja, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Es gibt sowohl im deutschen als auch im europäischen Verfassungsrecht den Justizgewährungsanspruch. Das bedeutet, jeder hat vor Gericht Anspruch auf rechtliches Gehör und jeder hat auch erstmal Anspruch darauf, dass sein oder ihr Verfahren bearbeitet wird. Und auf der anderen Seite gibt es aber die Grundrechte der JournalistInnen, also insbesondere die Presse- und Meinungsfreiheit. Und wenn jetzt ein Staat sehenden Auges zulässt, dass sich strategische Einschüchterungsklagen häufen, also die Slap-Verfahren häufen, dann wird er seiner Schutzpflicht für die Pressefreiheit möglicherweise nicht mehr gerecht. Und vor diesem Dilemma stand der EU-Gesetzgeber. Also auf der einen Seite Justizgewährungsanspruch, auf der anderen Seite Presse- und Meinungsfreiheit. Und der EU-Gesetzgeber versucht das aufzulösen, indem er eine möglichst genaue Definition von Slap-Verfahren liefert, um eine solche Abgrenzung herzustellen.
Okay, du machst es spannend. Wie lautet denn diese Definition dann?
Ja, jetzt warne ich unsere Hörerinnen vor grobem Juristendeutsch. Ich muss das nachher auf jeden Fall nochmal erklären. Ich gebe trotzdem mal die Definition wieder, um vielleicht auch ihre Ungenauigkeiten zu veranschaulichen. Slap-Verfahren sind Gerichtsverfahren, die im Zusammenhang mit der öffentlichen Beteiligung angestrengt werden, die ganz oder teilweise unbegründet sind und deren Hauptzweck darin besteht, die öffentliche Beteiligung zu verhindern, einzuschränken oder zu sanktionieren. Zitat Ende. Ich übersetze nochmal. Also, die Klage muss zumindest teilweise unbegründet sein und ihr Hauptzweck muss darin liegen, die missliebige Berichterstattung zu verhindern. Merkst du was, Johanna?
Ja, ich würde jetzt sagen, die Definition hilft einem noch nicht so richtig weiter, oder? Worin der Hauptzweck einer Klage liegt, das wird der Kläger ja häufig zumindest nicht zugeben.
Genau, das ist nämlich ein subjektives Kriterium, das mit dem Hauptzweck. Die Richtlinie nennt deswegen ein paar objektiv vielleicht besser fassbare Kriterien, um diesen Hauptzweck zu bestimmen.
Okay, und die wären?
Ja, 3 Punkte. Vorab schon mal, ich finde auch diese Punkte relativ vage. Auch hier wird wahrscheinlich noch nachzubessern sein im weiteren Gesetzgebungsverfahren. Die Punkte sind aber erstens die Unverhältnismäßigkeit oder Unangemessenheit der Klage. Also wenn die Klage unverhältnismäßig oder unangemessen ist, dann spricht das dafür, dass ihr Hauptzweck darin liegt, die missliebige Berichterstattung zu verhindern. Was jetzt genau Unverhältnismäßigkeit oder Unangemessenheit ist, definiert die Richtlinie nicht weiter. Zweitens, das Vorhandensein mehrerer Verfahren in Bezug auf ähnliche Angelegenheiten. Und drittens, sonstige Einschüchterungen, Belästigungen und Drohungen seitens der Kläger und seiner Vertreter. Also, das sind alles sehr vage Formulierungen. Der 2. Punkt ist noch relativ verständlich. Wenn der Kläger schon andere Verfahren eingeleitet hat, dann ist das ein Indiz dafür, dass vielleicht auch das Verfahren, um das es geht, missbräuchlich ist. Wie gesagt, da könnte sich noch was ändern im Gesetzgebungsverfahren.
Okay, jetzt ist einigermaßen klar, wann ein Slap-Verfahren vorliegt. Dann würde ich jetzt noch einen Schritt weitergehen. Wie ist dann mit solchen Slap-Verfahren in der Konsequenz umzugehen? Also welche konkreten Schutzmaßnahmen sieht der Richtlinienentwurf dagegen vor?
Ja, die Richtlinie setzt hier auf 2 große Pferde und einige kleinere flankierende Pferde. Die 2 großen Pferde sind ein beschleunigtes Verfahren zur vorzeitigen Einstellung von Slap-Verfahren und andererseits ein Schadensersatz- und Kostenerstattungsanspruch. Also beschleunigtes Verfahren, 1. Pferd, Schadensersatz- und Kostenerstattungsanspruch, 2. Pferd. Erstmal zum beschleunigten Verfahren. Nach dem Richtlinienentwurf muss der Beklagte jederzeit einen Antrag auf vorzeitige Einstellung des Verfahrens stellen können. Der Beklagte soll sich des Slap-Verfahrens auf diese Weise also schnell entledigen können. Er muss den Antrag auch nicht substanziert begründen, dies würde ja wieder Zeit und Ressourcen in Anspruch nehmen. Ausreichend ist der Hinweis darauf, dass das Verfahren offensichtlich unbegründet ist. Und der Kläger muss dann beweisen, warum seine Klage doch begründet ist.
Okay, um in deiner sehr kreativen Pferdeanalogie zu bleiben, wie wirkt dann das zweite Pferd, der Schadensersatz- und Kostenerstattungsanspruch?
Ja, ich bemühe mich mal, das jetzt sinnvoll zu Ende zu bringen. Das zweite Pferd, könnte man sagen, das startet zu einem anderen Zeitpunkt als das erste Pferd, und zwar dann, wenn das Verfahren schon abgeschlossen ist. Der Beklagte soll dann einen Schadensersatzanspruch gegen den Kläger haben, wegen aller Kosten, die ihm durch dieses Slap-Verfahren entstanden sind. Das sind zum Beispiel Rechtsanwaltsgebühren. Es könnten aber zum Beispiel auch medizinische Behandlungskosten bei psychischen Belastungen sein, wenn der Beklagte dann Psychotherapie in Anspruch nehmen musste. Es könnte aber auch sein, der entgangene Gewinn, weil aufgrund des Verfahrens eine Zeitung erstmal ohne den jeweiligen Artikel veröffentlicht werden musste. Das ist ja ein ganz häufiger Fall von Slap, dass sich der Kläger einfach nur versucht, Zeit zu erkaufen. Ich suche mir irgendein rechtliches Argument, warum ein bestimmter Artikel jetzt nicht veröffentlicht werden kann. Dieses Argument ist nicht haltbar, aber ich erkaufe mir Zeit, weil das Gericht beschäftigt sich 2 Wochen damit und in diesen 2 Wochen kann der Artikel nicht veröffentlicht werden. Und wenn mir in so einem Fall Gewinn entgeht, dann könnte ich den auch im Wege des Schadensersatzanspruchs geltend machen. Johanna, habe ich das einigermaßen hingekriegt? Bin ich der Ludger Beerbaum des Europarechts?
Ja, ich würde dir für deine Kür die volle Punktzahl geben. Ja, also ich hätte da noch 1-2 Fragen zum Abschluss. Meinst du, dass diese beiden Instrumente dem Einschüchterungseffekt von Slap-Klagen hinreichend vorbeugen?
Ich denke schon. Wir müssen uns vor Augen führen, dass der Einschüchterungseffekt von Slap-Klagen häufig finanzielle Gründe hat. Also häufig sind Slap-beklagte Einzeljournalisten, wie zum Beispiel die maltesische Investigativjournalistin Daphne, Einzeljournalisten, denen wenig finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen und schon gar nicht, um einen aufwendigen Gerichtsprozess zu führen. Und wenn die jetzt Anwaltspost bekommen, Anwaltspost ist für jedermann sowieso schon mal einschüchternd, dann können sie sich möglicherweise überlegen, das ist mir zu riskant, jetzt für viel Geld noch eine eigene Rechtsanwältin an Bord zu holen. Ich lasse das jetzt mal lieber mit der Berichterstattung, die ich eigentlich vorhatte. Selbst wenn das irgendwie dem eigenen Berufsethos zuwiderläuft, das ist manchmal so eine große finanzielle Einschüchterung, dass JournalistInnen davon absehen. Und gegen diesen Einschüchterungseffekt möchte die Slap-Richtlinie vorsehen und sendet das Signal, eure Kosten sind abgedeckt. Und zusätzlich mit dem zweiten Pferd, wenn ihr einen Antrag auf vorzeitige Einstellung stellt, dann steigen eure Kosten auch nicht weiter, wenn das Gericht das Verfahren tatsächlich einstellt. Und ich denke, dass dieser Kostenerstattungs- und Schadensersatzanspruch sehr sinnvoll ist. Ich denke, dass der Antrag auf vorzeitige Einstellung zum zahnlosen Tiger verkommen könnte.
Okay, vom Pferd zum Tiger jetzt also. Wie meinst du das?
Ja, die Tiere hier. Der Kläger muss ja nur beweisen, dass sein Verfahren nicht offensichtlich unbegründet ist. Und das ist juristisch einfach nicht so schwierig. Gute Anwältinnen könnten sich hier immer etwas aus den Fingern saugen und deswegen wird er diese Hürde schnell nehmen können. Ja, wobei, Tiger, dann wären wir wieder bei den Pferden. Also, es bleibt abzuwarten, wie der deutsche Gesetzgeber dies umsetzt. Manchmal präzisieren die Mitgliedstaaten unklare Richtlinienformulierungen noch. Das gilt ja auch für die Definition des Slap-Verfahrens. Also, vielleicht kommt durch das deutsche Umsetzungsgesetz noch etwas mehr Klarheit da rein.
Okay, ja, für einige Klarheit dürften wir ja schon gesorgt haben, bei mir zumindest. Danke dir, lieber Justin, dass du uns einen so umfassenden Überblick über die Anti-Slap-Richtlinie gegeben hast. Und für Interessierte können wir hier auch noch verweisen auf eine Veröffentlichung von dir genau zu diesem Thema.
Ja, genau, mit Judith Bayer und meinem guten Kollegen Jan Kalpen von der öffentlich-rechtlichen Abteilung des ITM hier in Münster habe ich den Richtlinienentwurf in der ZUM, also der Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht, umfassend dargestellt für Leute, die noch etwas tiefer einsteigen möchten.
Ja, sehr zu empfehlen, sicherlich. Vielen Dank auf jeden Fall an unsere Hörerinnen und Hörer heute wieder fürs Einschalten. Ich denke, da haben wir doch heute wieder ordentlich was weggeforscht. Bis ganz bald und machen Sie es gut.
Danke auch von mir und insbesondere an die Hörerinnen und Hörer.